HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist einer der besten Poetry Slammer im Land und mehrfach ausgezeichnet, Lars Ruppel. 2014 schaffte er es zum deutschen Meister in dieser Disziplin, bei der meist Amateure mit selbstgeschriebenen Texten einen Dichterwettstreit auf der Bühne austragen. Aber Lars Ruppel macht mehr als nur Poetry Slam. Er arbeitet zum Beispiel mit Demenzkranken, ihren Angehörigen und Pflegekräften und zeigt ihnen in Workshops, wie sie Gedichte in den Alltag einbauen können. Wegworte heißt das Projekt, Poesie gegen das Vergessen sozusagen. Der Slam-Poet Lars Ruppel, jetzt in HR Info das Interview. Lars Ruppel, Sie sind hauptberuflich Slam-Poet und moderieren Poetry Slams. Wenn man mal in Ihren Tourkalender reinguckt auf Ihrer Homepage, das ist rappelvoll, fast jeden Tag eine Veranstaltung an einem anderen Ort. Sie schaffen es nach eigenen Angaben auf ungefähr 300 Bühnen pro Jahr. Das klingt nach einem ganz neuen Typus, sowas wie der rasende Poet. Oder wie würden Sie sich selbst bezeichnen?
Ich bin eigentlich sowas wie ein Mietpoet. Das bedeutet, egal wo man mich hinstellt, ich trage dort irgendetwas mit Worten vor. Es ist aber so, dass diese Menge von Auftritten auch dadurch entsteht, dass ich mehrere Auftritte an einem Tag habe. So wie heute sind es 3. Das ist einfach durch eine gute Tourplanung möglich. Und da auf der Seite, da stehen nämlich nur die öffentlichen Sachen. Die Dinge, wo ich zum Beispiel für Inhouse-Schulungen, Fortbildungen oder geschlossene Veranstaltungen gebucht werde, die stehen da noch gar nicht.
Ist das Tingeln sowas wie eine Art Lebensprinzip?
Es ist eher eine Art Lebensumstand. Ich glaube, dieses reisende Leben, das bringt der Beruf einfach mit sich. Niemand kann nur von den Auftritten innerhalb seines Heimatortes leben, selbst wenn das Berlin wäre. Gerade in Berlin ist es nicht möglich. Man muss unterwegs sein, man muss sich bewegen, man muss raus zu den Leuten hin, verfügbar sein für alle, dann geht das. Und ich könnte auch nicht leben von meinen, sag ich jetzt mal, Auftritten, die ich so als Künstler habe. Ich muss Dinge machen für die Wirtschaft zum Beispiel. Ich muss Schulungen anbieten für Schulen, für Kommunikationsabteilungen irgendwelcher Unternehmen, die gerne etwas zum Thema Kreativität und Sprachfreude machen wollen. Das muss ich machen, sonst kann ich nicht den Lebensstandard halten, den ich habe, der sehr niedrig ist, aber ich habe ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis.
Sie haben gerade gesagt, Sie müssen verfügbar sein für alle, die Sie gern mieten würden. Also Sie haben eigentlich so mit diesem Dichter, der in seinem einsamen Stübchen sitzt und vor sich hin brütet und Dinge aus sich rauslässt, weil er gar nicht anders kann, damit haben Sie eigentlich gar nichts zu tun.
Da sehe ich mich wirklich nicht in diesem Bild. Mein Stübchen ist quasi der ICE und alles, was auf Schienen fährt. Ich bin begeisterter Bahnfahrer und kann dort einfach am besten schreiben. Deswegen, wenn jemand fragt, hier willst du vorbeikommen, ich habe da eine Konferenz, die muss moderiert werden oder da brauchen wir einen Dichter, dann muss ich sagen, ja, bin ich dabei. Wo ist der Zug? Ich setze mich rein, habe wenig Schlaf, fahre da rum und mache das dann so. Und tatsächlich muss ich nicht schreiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schreiben muss. Es ist kein Talent, sondern einfach das, was eben seit meinem Abitur da war und einfach war und funktioniert hat.
Sie haben sich aber in der letzten Zeit so ein bisschen von der Bühne als Akteur zurückgezogen und moderieren mehr Poetry Slams. Und Sie engagieren sich bei diversen Aktionen. Ich habe letztens gefunden über Sie, dass Sie mit der Initiative Hashtag Slam hilft zusammenarbeiten. Da waren Sie vor ein paar Tagen bei einer Kinopremiere in Frankfurt, bei der Premiere des Films Die Blumen von gestern. Und Sie haben da Gedichte performt. Und zwar soll die Aktion etwas bewirken gegen Hass im Netz. Sie engagieren sich wie einige andere Poetry Slammer für die Organisation Hass hilft. Das ist ein Internetportal, das Hasskommentare im Netz auflistet und für jeden gefundenen Kommentar eine kleine Spende an Flüchtlingsprojekte leistet und auch an einen Verein, der hilft beim Ausstieg aus der rechten Szene. Wie sind Sie in Kontakt gekommen mit denen?
Es gab eine Produktionsfirma in Berlin, die mit der Produktionsfirma des Films zusammengearbeitet hat und die Idee für dieses Projekt hatte. Projekten. Und da habe ich mit denen dann zusammen das Projekt Slamhilfe gegründet. Im Rahmen der Premierentour des Films gab es in 5 verschiedenen Städten Auftritte von 5 verschiedenen Slammer und Slammerinnen zum Thema Hass, Rechtsruck, Schuld, Holocaust, Zweiter Weltkrieg in dieser großen Themenwolke. Und das wurde per Livestream im Internet übertragen und für jede Minute, die wir gesprochen haben auf der Bühne, wurden 88 Euro an die von Ihnen genannten Aussteigerprojekte oder Flüchtlingsprojekte gespendet.
Aber warum haben Sie da mitgemacht? Was hat Sie gereizt an dieser Geschichte?
Naja, also es ist eine Menge Geld zusammengekommen, es waren um die 3000 Euro, das ist schon mal gar nicht schlecht und ich kann Nazis nicht so richtig leiden und finde, das, was momentan in Deutschland passiert, dieser Ruck der Mitte nach rechts auf diese ganz düstere, emotional hasserfüllte Ebene einfach nicht gut.
In dem Film Die Blumen von gestern, da spielen ja mit Lars Eidinger, Jan-Josef Liefers, Hanna Herzsprung aktuell im Kino. Da geht es ja um die Aufarbeitung deutscher Nazi-Vergangenheit, um den Holocaust und so weiter. Es ist aber eine Komödie, die verkuppelt den Enkel eines SS-Mörders mit der Enkelin eines Holocaust-Opfers. Und ich stelle mir vor, zu dem Thema jetzt nochmal in Bezug auf die Kinopremiere einen Text zu performen. Das war bestimmt nicht ganz so einfach. Was haben Sie denn da gemacht? Oder was haben Sie extra was dafür geschrieben?
Nee, ich habe selber auch nichts extra geschrieben, hat lediglich einen Text, den ich schon hatte, rausgesucht und dann vor Ort vorgetragen.
Worum geht's da?
Das ist eigentlich eine Umwandlung des Parteiprogrammes der AfD in eine kleine von mir gewohnte Redensart, ein Redensartgedicht namens Brat mir doch einer einen Storch.
Können wir da mal einen kleinen Ausschnitt draus hören?
Klar. Es war einmal so, wie es war. Und das war auch für alle, die da waren, okay. Für alle Bewohner des riesigen Teiches, oder war es ein sehr kleiner See? Wie man das Wasser auch immer bezeichnet, er war ein sehr wichtiger Ort. Kein beim mal eben geworfenen Blick auf den Stadtplan gemurmeltes Wort. Man konnte ihn zwar ohne Mühe umrunden und mochte ihn leicht überschauen. Und doch war er Heimat für die, die dort lebten, ein Ort, um ein Nest aufzubauen. Um Würmer in Hälse von Küken zu spucken, ein vor Angreifern sicherer Raum. Am Ufer, als hätte ein Malkurs geübt, ein knorriger, uralter Baum. Verschiedene Kräuter- und Blumengewächse, ein reger Insektenbetrieb. Zugvögel kamen und ruhten sich aus, man kam und man ging und man blieb. Im Einklang, in Frieden, in love with the nature, ach, tät es der Mensch ihnen gleich. Dann wäre die Erde ein friedlicher Ort, wie ein leicht zu umrundender Teich. Der Großzügigkeit und den Steuerspartricks einer örtlichen Firma sei Dank, stand dort, wo ein Schilfrohrfeld endete, für die Besucher des Parks eine Bank. Auf der Kerzen gerade und silbermeliert ein pensionierter Geschichtslehrer saß, der Kräutertee aus einer Teetasse schlürfte und Brot aus der Brotdose aß. Sorgenvoll blickte er über den Rand seiner Brille hinweg auf das Nest, der Störchen, die noch gar nicht lange dort wohnte, die schwarz-weiß-rotfarbene Pest. Am Anfang, da hatte sie nur gegen Frösche und gegen ihr Quaken gekräht. Man dachte, das sei nur Wutvogelgezwitscher und dass das schon wieder vergeht. Doch als irgendwann keine Frösche mehr quakten, war sie satt und die Frösche waren tot. Die anderen Tiere bestaunten den Vogel, der einfache Lösungen bot.
Wutvogel.
Gezwitscher.
Gezwitscher.
Ja, also so geht es jetzt noch 5 Minuten weiter. Die verschiedenen Parteipunkte aus dem Programm der AfD werden dann umgewandelt und in eine kleine Geschichte.
Und verpackt. Sie haben sich wirklich das ganze Parteiprogramm der AfD vorgeknüpft?
Soweit, wie es mein Magen zuließ, ja. Aber tatsächlich ist das aber weitestgehend. Also ich nehme nur die relevanten Punkte raus, die jetzt tatsächlich auch gut umschreibbar sind.
Aber es ist eher ungewöhnlich für Sie, dass Sie politisch Positionen beziehen. Sie sind eher so ein Typ, der, sagen wir mal, lustigere Texte macht und sich selber als Privatperson mit seiner privaten Meinung so ein bisschen auch versteckt hinter den Worten. Habe ich es immer so empfunden jedenfalls.
Naja, also das würde ich nicht sagen. In den letzten Gedichten war eigentlich immer hauptsächlich Kapitalismus und Globalisierungskritik versteckt, aber natürlich auch bei Nicht schlechter Specht, das ist ganz klares globalisierungskritisches Gedicht, bei Donnerlittchen auch gegen Kapitalismus. Wir haben eigentlich in verschiedenen Gedichten doch ziemlich was versteckt immer, dachte ich bisher. Die Kuh vom Eis ist das aktuellste wahrscheinlich, wo es ganz klar um die Massenmedien und ihre angstmachenden Tendenzen geht. Das war mir eigentlich immer wichtig. Das macht mich auch gerade sehr traurig, dass Sie das so wahrgenommen haben, weil es mir eigentlich immer wichtig war, eine gewisse Relevanz in den Texten wiederzuspiegeln.
Naja, vielleicht, weil auch eher so die lustigen Dinge von Ihnen bekannt sind. Lustige Redensarten, die Sie dann
aber das
in Poesie umwandeln.
Aber das sind ja alles die. Also ich habe in den letzten 5 Jahren nichts anderes gemacht. Und gerade in denen hatte ich eigentlich immer versucht, so einen relevanten Aspekt mit reinzubringen. Das ist mir offenbar nicht gelungen.
Vielleicht ist es bei mir nur anders angekommen. Andere aber sehen das bestimmt heißt, ganz anders.
Aber Unterhaltung oder Humor heißt ja nicht fehlende Relevanz oder Substanz. Das schließt sich in Deutschland häufig aus. In Deutschland haben wir häufig diese U- und E-Trennung, dass überhaupt gar nicht sein kann, dass wenn einer unterhält und was Lustiges sagt, dass das auch wirklich Substanz haben kann oder eine gewisse politische Relevanz mit sich bringt. Das ist so ein, das ist an sich so ein Phänomen, das begegnet mir ganz oft. Also ich bin da gar nicht so traurig, wie ich jetzt gerade tue, aber es ist doch erstaunlich.
Also Sie sind ein politischer Poetry Slammer.
Ich hatte mich für so einen gehalten, aber...
Ich habe mal in einem Interview mit Ihnen gelesen, da wurden Sie gefragt, gibt es ein Problem, für das Poesie keine Hilfe sein kann? Und da haben Sie geantwortet, drei sogar. Die AfD, Rassismus und Bayern München.
Ja,
das klingt irgendwie, wo Sie doch ein so politischer Mensch sind und mit Poetry Slam durchaus auch die Hoffnung haben, etwas zu erreichen. Es klingt so ein bisschen desillusioniert, ehrlich gesagt. Glauben Sie denn etwa nicht an die Kraft der Lyrik?
Immer mal wieder, aber tatsächlich ist es dann doch im Alltag meistens so, dass man von der Bühne runtergeht und dann geht man raus und dann kriegt man eine Spiegeleinmeldung und schaut, was passiert ist und denkt dann doch wieder, ja, vielleicht sind von den 600 Leuten da jetzt zwei Leute rausgegangen mit einer anderen Farbe in ihrer Seele, aber im Endeffekt müssen schon echt eine Menge Gedichte vorgetragen werden, bis da irgendwas passiert.
Hi-Info, das Interview mit Lars Ruppel. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Slam-Poeten, veranstaltet und moderiert auch Poetry Slams. An dieser Stelle kommt jetzt meine Interviewbox zum Einsatz. Da ist immer was drin für den Interviewgast. Können Sie mal öffnen?
Bin gespannt. Ein weißes Blatt Papier. Nein!
Darauf steht was, aber keine Poesie.
Tatort. Land in dieser Zeit.
Frankfurt Tatort. Haben Sie den zufällig gesehen? Anfang Januar lief der.
Ja.
Ja. Die Frankfurter Kommissare Brix und Jannecke mussten da ermitteln in einem Fall zwischen Afrikanern und Rechtsradikalen. Und mittendrin ihr neuer Chef, der ein bisschen ein schräger Vogel ist.
Da ist jemand, der behauptet, unser neuer Chef zu sein. Ich habe den noch nie gesehen. Irgendwas mit Karibik, oder?
Ja.
Fosco Caridi.
Ich dachte, Sie fangen erst morgen an.
Jetzt ist morgen. Es ist 0 Uhr 01.
Ich bin Hauptkommissar Brix.
Sie sind ein Clown.
Ho. Bitte?
Bo. Oh. Baba. Baba. Do baba. Do baba. Do hu baba. Do hu baba. Do hu wa baba. Do hu wa baba. Do hu wa bo baba. Do hu wa bo baba. Do hu wa bo bu baba. Do hu wa bo bu baba. Do hu wa bo baba. Do hu wa baba. Do hu baba. Do baba. Baba.
Ja. Also, so hat sich das angehört im letzten Frankfurt-Tatort, Land in dieser Zeit. Und zwar hat der neue Chef ein experimentelles Gedicht von Ernst Jandl vorgetragen. Er ist nämlich Fan von Jandl-Gedichten. Im Film ging es ja auch darum, wie Sprache sich verändert in diesen Zeiten. Also das Chaos wiedergespiegelt als Metapher in der Sprache. Man ringt mit den richtigen Worten. Sie haben gerade etwas entsetzt geguckt, als wir den Ton gespielt haben.
Ja, ich muss mich auch wirklich erstmal wieder sammeln, weil ich tatsächlich selten während eines Tatorts so gelitten habe wie bei diesem.
Oh.
Ich bin ja großer Tatort, ich bin großer Fan aller öffentlich-rechtlichen Sender. Das ist alles super. Aber was da, also dieser Tatort, der war wirklich skandalös.
Ich dachte, Sie hätten Spaß an solchen Lyrik-Experimenten.
Das fand ich auf jeden Fall. Und das waren die kurzen Momente, wo ich wieder die Augen aufmachen konnte und hinhören wollte. Aber drumherum war alles schrecklich. Aber tatsächlich fand ich diesen dadaistischen Aspekt in der ganzen Sache sehr gelungen. Und ich mochte auch die Auswahl. Ich mochte auch, dass der am Ende dann die ganzen Jandl-Gedichte verteilt hat.
Mhm.
Großartige Idee, wunderschön, aber das war der einzige Glanzpunkt in diesem ganzen Tatort.
Also der Sonntagabend ist für Sie aber offenbar Tatortzeit. Da sind Sie nicht auf irgendeiner Bühne unterwegs.
Manchmal. Also tatsächlich versuche ich mir die Wochenenden möglichst frei zu halten. Einfach weil meine Partnerin durch ihren Regelberuf in der Woche meistens beschäftigt ist und wenn wir uns wirklich richtig sehen wollen, dann muss es am Wochenende sein und deswegen nehme ich mir die kleine Freiheit und den Luxus als Künstler am Wochenende seltenst aufzutreten.
Mal abgesehen von experimentellen Jandl-Gedichten, können Sie überhaupt was mit klassischer Lyrik anfangen oder ist das eine Welt, die ganz weit weg ist von Poetry Slam?
Nein, überhaupt gar nicht. Ich glaube, der Anteil der großen Leser und Leserinnen und der lyrikverliebten Menschen ist bei Poetry Slammern extrem hoch. Das sind alles Menschen, die das Wort gerne lieben und die sich keineswegs als Gegenentwurf zur klassischen Lyrik verstehen oder eher zum Literaturbetrieb oder eher zu dem, wie der klassische Literaturbegriff den Menschen verkauft wird. Also gegen das Elitäre, gegen die Elfenbeintürme, gegen die Literaturpreise mit fünfstelligen Honoraren gegen diesen Mikrokosmos aus intellektueller Bohemen, die da in einem ganz kleinen Zirkel versucht, Literatur eben so ein bisschen für sich zu beanspruchen und zu erhöhen, was für viele, gerade auch für Schülerinnen und Schüler, dann eben abschreckend wirkt. Die denken dann, was soll das? Also, da bin ich offenbar nicht erwünscht. In der Art, wie ich aussehe, in der Art, wie ich Deutsch spreche, in der Art, was ich für Deutscharbeiten schreibe. Und da ist, glaube ich, Poetry Slam eher der Gegenentwurf. Ich liebe Lyrik. Ich kann auch ganz viele Sachen zitieren, gerade auch durch meine Arbeit in Pflegeeinrichtungen. Habe ich extrem viele Gedichte, die ich auswendig kann. Das hilft mir, das macht Spaß, das ist schön.
Sie sind ja kein Germanist, ne? Also Sie haben da überhaupt nicht irgendeine Vorbildung oder Studium in die Richtung. Sie sind in die Poetry-Slam-Szene reingerutscht, als Sie 16 waren. Und zwar als Punker aus der Provinz. Sie kommen aus Hessisch-Gambach.
Hessisch-Gambach, genau. Genau. Gambach in Oberhessen, nicht das Gambach bei Darmstadt.
Wissen Sie noch, mit was für einem Text Sie zum ersten Mal auf der Bühne standen? Als Punker mit blauen Haaren, glaube ich, ne?
Die blauen Haare kamen dann später. Das war eher so die Zeit, da war ich so eine Art Hippie-Einhorn. Ich hatte eine Holzkrawatte an und relativ lange Haare und so, war so eher so auf dem Bernstein-Rosenquarz-Kraftmodus. Aber dann irgendwie so Armeeschuhe. Alles war wilde Zeit, man kann es überhaupt gar nicht sagen. Aber es ging irgendwie um meine Flucht vom Drogendezernat. Ich habe damals relativ viel experimentiert mit BTM-verwandten Geschichten. Und das war damals ein Riesenthema für mich. Und irgendwie bin ich, glaube ich, vor der Betäubungsmittel-Kripo geflüchtet. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm.
Punk und Dichtung passt ja auch nicht wirklich zusammen.
Oh, doch, aber sehr. Echt? Es gibt ganz tolle Punkbands mit wunderbaren Texten. Oma Hans, die Boxhamsters. Also ich glaube tatsächlich, die Ausdruckskraft des Punk sieht man, glaube ich, fast häufiger auf Slam-Bühnen als die Todessehnsucht des Barock. So, ich glaube, die Energie ist, glaube ich, da näher dran.
Mhm. Trauen Sie sich auch, Punk und Dichtung ins Altenheim zu bringen? Sie haben ja eben schon angedeutet, Sie arbeiten auch in Heimen. Da geht es speziell um Menschen mit Demenzerkrankungen. Sie geben Workshops für Angehörige und Pflegepersonal, also wie man Gedichte in den Heimalltag mit einbauen kann. Würden Sie sich da auch was Punkiges trauen oder kommen da nur Klassiker an?
Ich glaube, das ist schon ein ziemlicher Punk, den wir da machen. Wenn man den Kontrast sieht zwischen dem, was wir anbieten oder was ich anbiete und dem, was sonst an Kulturangebot gemacht wird. Ne? Also das Kulturangebot in der Pflege ist sehr auf biografische Wiederholung angelegt. Das heißt, wenn da ein Bäcker saß, dann kriegt er dann alle zwei Tage ein Bäckergedicht vorgetragen. Ne? Und oder eins, was er halt schon kennt. Ne? Wenn man rausfindet, die Frau Meier, die mag die Lorelei so gern, dann bietet man der das ständig an. Und dieses Repetitive, das immer wieder Wiederholende, das ist für mich nicht die Vorstellung von kulturell hochwertigem Leben im Alter. Was ich deswegen versuche, ist Gedichte da reinzubringen, die die Leute noch nicht kennen. Und so versuche ich dann Pflegekräften Mut zu machen und Freude an Sprache zu vermitteln, zu zeigen, hey, es lohnt sich, Gedichte lebendig zu machen. Such dir eins aus, da sind Gedichte, die gefallen dir. Du musst dann nicht die alten Schinken nehmen, vergiss den Erlkönig, vergiss die Glocke, auch wenn die Frau Meier da feiert und die Lorelei, egal. Such dir deine Gedichte aus und trag sie mit den Techniken vor und du wirst einen tollen Erfolg haben. Und das wirkt auf jeden Fall schon ziemlich punkig, weil es sehr anders ist als das, was sonst geboten wird. Das ist schon eine wilde Poesieshow, die wir da abziehen.
Ich habe mir mal ein Video davon angeguckt. Die Techniken, die Sie ansprechen, das ist, glaube ich, dass man die Gedichte mit sehr viel Emotionen versucht rüberzubringen und aber auch Körperkontakt ist wichtig. Also das Streicheln der Hände, genau, um eine Kommunikation, eine sehr direkte Kommunikation herzustellen.
Genau, also es geht viel um Interaktion. Das bedeutet, ich mache Gedichte fühlbar. Ich, wie Sie gesagt haben, ich streichle Hände oder ich nehme Hände, sage Danke, schüttel sie, massiere die Leute. Das sind dann besonders Techniken, die eben für professionelle Pflegekräfte relevant sind, wie ich jemanden berühre zu einem Gedicht, zum Beispiel der Schmetterling von Wilhelm Busch. Sie war ein Blümlein, hübsch und fein, und dann streichle ich über die Wangen, hell aufgeblüht im Sonnenschein, streichle über die Haare. Er war ein junger Schmetterling, der selig an der Blume hing, dann umarme ich die Person. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie man Gedichte eben im Alltag so implementieren kann, dass sie das Leben in einer Pflegeeinrichtung kulturell hochwertig gestalten.
Könnte man auch dieses Tohuwabohu-Gedicht von Ernst Jandl performen? Wenn man dann mit Bo ankommt, kriegen die Leute eher einen Schreck, oder?
Ja, aber die sollen auch ruhig mal einen Streik kriegen. Ich finde das in Ordnung. Also die Menschen in den Altenheimen werden häufig so mit Samthandschuhen angefasst. Das ist, sollen sie natürlich auch, die sollen sich natürlich nicht verletzen, aber häufig werden sie auch unterfordert. Und wenn man jetzt das Dada-Gedicht da vortragen würde, mit dem Ziel, die Leute natürlich zu unterhalten und der inneren Haltung ihnen etwas zu zeigen und nicht sie zu erschrecken und vielleicht danach ins Gespräch kommt mit ihnen darüber, dann kann das toll sein.
Wie kommt ein Mann im Alter von 31 Jahren, ein junger Mann, dazu, sich im Altenheim zu engagieren für Demenzkranke?
Auch hier wieder ist es Gefälligkeit, es ist ein toller Beruf, es ist eine tolle Erweiterung meines Arbeitsspektrums als Dichter, der auf der Bühne steht.
Also
und
der
moderiert.
Mietpoet.
Der Mietpoet, da bin ich Miet-Workshop-Leiter für Pflegekräfte und Angehörige.
Das ist sehr, sehr ehrlich, wie Sie das sagen. Ich hatte eben, als Sie darüber erzählt haben, das Gefühl, jetzt haut er wirklich auf, jetzt merke ich, dass da mehr dahinter ist, dass das irgendwie auch so was Leidenschaftliches ist.
Das schließt sich ja nicht aus. Aber tatsächlich de facto ist es aber kein soziales Projekt, sondern es ist eine Dienstleistung, die ich anbiete, die mir natürlich unglaublich Spaß macht. Aber was ich nicht mag, ist die Romantisierung drumherum. Es ist, da draußen machen die ganzen Pflegekräfte, die examinierten Pflegekräfte, die Betreuer, die Begleiter, die Angehörigen, die machen tausendmal wichtigere, emotionale, hochwertigere und viel weniger bezahlte Arbeit. Und das steht mir dann gar nicht zu. Und da will ich nicht etwas für mich beanspruchen, was anderen Leuten zusteht.
Gibt es denn einen wissenschaftlichen Beweis für das, was Sie tun? Also, dass das irgendeinen Effekt hat?
Nee, den gibt es nicht. Und ich behalte mir auch immer vor, jegliche Themen, die über meinen Kenntnisstand des Dichters herausgehen, einfach nicht anzusprechen. Was ich hier natürlich sehen kann, ist das Lachen in den Gesichtern der Leute, das Weinen in den Gesichtern der Leute, das Empören in den Gesichtern der Leute und das tolle Feedback, was ich von den Pflegekräften bekomme, die die Techniken anwenden und dann im Alltag tatsächlich ein bisschen kulturellen Funken sprühen können.
Herr Info, das Interview mit Lars Ruppel, Poetry Slam Meister. Poetry Slam, das war ja mal Subkultur Mitte, Ende der 90er. Und es ist unglaublich, wie diese Szene gewachsen ist in den letzten Jahren. Es ist ja fast so popkulturmäßig. Also teilweise bei den großen Events werden da Riesenhallen gefüllt mit 7.000, 8.000 Zuschauern. Was da in dieser Szene passiert, ist das schon Mainstream oder passiert da auch noch was Neues, Überraschendes?
Das ist natürlich absoluter Mainstream und es passiert natürlich genauso viel Überraschendes noch. Man hat natürlich einen riesigen Bereich aus Poeten und Poetinnen, die sich professionalisiert haben, so wie ich, die jetzt in verschiedenen Bereichen, den Kulturbereichen, Comedy, Kabarett, Literatur erfolgreich sind, Bücher schreiben, veröffentlichen und in Radios und Fernsehen auftreten. Klar, es gibt aber auch einen riesigen Teil Poetry Slam, der immer noch in den Kulturkellern und Kneipen und Jugendzentren tatsächlich genau das lebt, was es mal war.
Also im Kleinen tut sich noch was. Aber kann man denn da wirklich noch Nachwuchs entdecken? Das ist ja eigentlich so die Idee dabei gewesen, dass man so ein bisschen so die kleinen, feinen Perlen entdeckt.
Es wird für viele Leute immer schwieriger und das ist auch etwas, was ich der Poetry Slam Szene auf jeden Fall ankreiden würde. Es ist an sich ein sehr geschlossener Kreis geworden aus Leuten, die das schon längere Zeit machen, ihr ganzes Leben da rein investieren und das sehr feiern. Und
wie wird Sie immer zum Beispiel?
Nicht mehr. Ich habe mich da relativ rausgenommen. Also ich stehe dem auch relativ kritisch gegenüber. Ich versuche das auch wieder zu
Echt?
Öffnen, weil es ist ein Kreis geworden, der sehr klein für sich in den Erfolg feiert, den er sich verdient hat. Absolut richtig. Aber das sind schon Zirkel, die mitunter schwer zu durchdringen sind für Außenstehende. Wenn man da nicht irgendwie schon
da würde ich mich ja auch als Normalo gar nicht hintrauen,
genau.
mit irgendeinem Gedicht, das ich im stillen Kämmerlein geschrieben habe.
Und dann ist es so, dass man, genau, und dann kommt man im Backstage und dann sind dann da die ganzen Cracks. Ich mache deswegen die Mein erster Poetry Slam Spezials. Das sind Poetry Slams nur für Menschen, die noch nie beim Poetry Slam aufgetreten sind. Vollkommen ohne Profis.
Für die ganz Schüchternen.
Für die ganz Schüchternen. Und das ist natürlich ein Schutzraum, der geboten wird und den die Leute gerne annehmen. Also die Anmeldezahlen sind fantastisch. Wir haben Leute da draußen, die wären nie zu einem normalen Poetry Slam gekommen, weil sie einfach fürchten, der zu sehr Kontrastmittel zu sein gegenüber den sehr guten Leuten und die da tatsächlich dadurch dann auf der Bühne ihre ersten Erfahrungen sammeln, tolle Erfolge feiern. Das sind dann die ganz normalen Bühnen, English Theater in Frankfurt, KFZ in Marburg, Jokus in Gießen. Da mache ich diese ganzen Slams und es kommt toll an. Und da kommt dann auch wieder der Nachwuchs her und kommen auch die her, die es nicht professionell machen wollen, sondern die es einfach nur mal probieren wollen.
Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Stellen Sie sich mal vor, das Jahr 2050. Werden dann Poetry-Roboter auf der Bühne stehen und gegeneinander antreten oder ist die Kunst des Dichtens doch immer noch eine menschliche Geschichte?
Es gibt bereits Computer, die, glaube ich, auch den Turing-Test bestanden haben. Ja, also ob man unterscheiden kann, ob das Produkt von einem Roboter kommt oder von einem, also einem Computer kommt und einem oder einem Menschen. Ich bin da offen, also ich bin da Zukunfts- und Technik verliebt genug, dass ich sage, wenn ich da irgendwann mal gegen einen Roboter antreten würde, sage ich, wie cool ist das denn? Sollen ja so viele Roboter auftreten, wie sie wollen, solange es eben noch genug Menschen gibt, die dann. Ich glaube, das wird dann so im Jahr 2050 eine große Diskussion, ob man eine Quote einführen soll, ob es wieder 50-50 sein soll. Das ist auch voll cool.
Dankeschön, Lars Ruppe, für Ihren Besuch.
Danke auch.
Slam-Poet und Miet-Poet, wie er uns erklärt hat. Er ist im Augenblick unterwegs, auch durch Hessen. Alle Infos und den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.